Hallo und herzlich willkommen zur politischen Ökonomie der Digitalisierung, heute zum Thema der digitale Euro. Seit einiger Zeit ist ja in der Presse nachzulesen, dass ein digitaler Euro kommen soll, damit digitales Bezahlen möglich sein soll. Das ist eine Schlagzeile, die mag in erster Linie erstmal verwirren, wenn man daran denkt, dass digitales Bezahlen ja längst zum Alltag der meisten Leute gehört. Es gibt PayPal als eine der durchgesetzten Arten und Weisen, wie digital bezahlt werden kann. Allerdings im Alltag verankert ist natürlich auch die App der jeweiligen Bank, bei der man ist, über die man Überweisungen durchführen kann. Es gibt Apple Pay und diverse andere Finanzdienstleister und Banken, die solche Dienste anbieten. Worin unterscheidet sich also der digitale Euro erst einmal von diesen digitalen Bezahlmöglichkeiten, die ja bereits durchgesetzt sind in dieser Gesellschaft? Nein, in einer ersten Annäherung ganz von der Oberfläche kommt, ist es, dass keine Finanzdienstleister dafür benötigt werden. Der digitale Euro soll direkt von der EZB selber gestellt werden. Technische Voraussetzung dafür ist nur eine Wallet, also ein digitaler Geldbeutel, den man aufs Smartphone machen kann, den man auf den Computer machen kann und wo dann im Endeffekt dieser digitale Euro abgelegt werden kann und dann kann man damit bezahlen. Eine der großen Vorteile, die sich davon versprochen wird, und jetzt sind wir wirklich noch bei dem, was man in der FAZ auf der ersten Seite nachlesen kann, ist dann, dass Micropayments zum Beispiel dadurch möglich werden sollen. Was heißt das? Wenn der digitale Euro kommt und die EZB diese Infrastruktur zur Verfügung stellt, dann kostet diese Transaktion nichts mehr. Das unterscheidet sich natürlich von den Transaktionsmöglichkeiten, die es über Finanzdienstleister gibt. Und das schränkt die Möglichkeiten da auch ein, vor allem im Bereich der Micropayments. Das heißt, der Möglichkeiten, auch Kleinsttransaktionen durchzuführen, die in der Summe dann trotzdem ein veritables Geschäftsfeld sind, momentan allerdings von den Sockelbeträgen dieser Finanzinstitute verunmöglicht werden. Was heißt das? Das heißt erstmal gar nichts anderes, als dass ein Micropayment teilweise so niedrig ist, so niedrige Beträge da von der einen Person zur anderen wechseln, dass der jeweilige Betrag, den sich der Finanzdienstleister sichert pro Transaktion, höher liegt als die Transaktion selbst und damit natürlich dieses Geschäftsfeld nicht attraktiv ist. Das wird zum Beispiel eröffnet durch den digitalen Euro. Wie ist es denn bisher? Wenn man mit Bargeld einkauft, dann wechselt die staatliche Garantie die Hände in Form von bedrucktem Papier oder einer geprägten Münze, dass hier auch wirklich allgemeiner Reichtum vorliegt. Es ist erst einmal die staatliche Beglaubigung, die aus einem Stück bedrucktem Papier oder einer geprägten Münze das macht, was Geld ausmacht, nämlich die Garantie, dass hier auch wirklich abstrakter Reichtum in seiner allgemeinsten Form, also der allgemeine Zugriff auf jeden Reichtum, der in dieser Gesellschaft gilt, zuliegt. Das ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was da vorliegt, weil schon bei der heutigen Art und Weise, wie digital bezahlt wird, ein Stück weit eine Emanzipation von dieser staatlichen Garantie des Geldes vorliegt. In welcher Weise? Emanzipation in dem Sinne, dass ja gar nicht unmittelbar das Geld hin und her geschoben wird, sondern wenn ich mein Geld auf mein Konto gebe und ich in meiner App wird angezeigt, wenig, wird angezeigt, 300, 400 Euro sind auf diesem Konto, 3.000, 4.000 Euro sind auf diesem Konto, dann habe ich hier ein Zahlungsversprechen der Bank, das vorliegt. Ich habe also nicht mehr das unmittelbare Geld vorliegen, also die staatliche Garantie, dass es sich hier um Reichtum handelt, sondern ich habe die Garantie der Bank vorliegen, dass Geld von mir hinterlegt ist, dass die Bank mir Geld schuldet. Das heißt, wenn bisher im digitalen Raum bezahlt wird, dann hat man es mit dem Verschieben dieser Versprechungen der Bank, dass sie mir Geld schuldet, zu tun. Am Ende des Tages werden also Schuldversprechen hin und her gegeben. Man hat es also nicht mehr unmittelbar mit dem staatlich garantierten, sondern mit einem von der Bank garantierten Schuldversprechen zu tun. Hier liegt also der entscheidende Unterschied zum digitalen Euro. Beim digitalen Euro hat man es eben nicht mit Schuldforderungen verschiedener Finanzdienstleister oder Banken zu tun. Man erinnere sich an den Anfang. Man hat bei dem digitalen Euro mit einem Stück Technik zu tun, das das digitale Bezahlen emanzipiert von den Banken und Finanzdienstleistern, die das bisher bedienen, als ihr Geschäftsfeld, in dem sie die Schuldversprechen die bei Ihnen vorliegen, hin und her schieben als Interbankenverkehr und hat es jetzt damit zu tun, dass die unmittelbare Bezahlung wieder oder auch im digitalen Raum stattfinden kann. Im November 2023 hat die EU-Kommission auch nochmal klargestellt, dass der digitale Euro jetzt nicht nur eine Variante sein soll für diesen Interbankenverkehr, sondern sie soll prinzipiell allen Bürgern zur Verfügung stehen. Man muss sich also klar machen, dass die oberflächliche Gemeinsamkeit, dass sowohl das Geld, was ich auf der Bank habe und was in meiner App mir als irgendein Betrag X angezeigt wird, wie auch die Wallet, in der ich meinen digitalen Euro habe, wo mir etwas angezeigt wird, meinetwegen derselbe Betrag oder ein anderer, dass diese oberflächliche Gemeinsamkeit, dass es sich bei beiden um eine Ansammlung von Nullen und Einsen, um eine digitale Darstellung handelt, trotzdem politökonomischen Unterschied macht, und zwar ein, den man zumindest mal sich klar machen sollte, weil bei dem einen unmittelbar die staatliche Gewalt hinter diesen Nullen und Einsen steht. Genau wie beim Papiergeld das Zeichen genommen wird als allgemeines Äquivalent des privaten Eigentums. Äquivalent kann man in dem Sinne eigentlich streichen. Als Privateigentum genommen wird, als Zugriff allgemein auf den allgemeinen Reichtum dieser Gesellschaft. Und im anderen Fall hat man es zu tun mit ebenfalls Nullen und Einsen, allerdings garantiert vermittelt über eine Bank, die sagt, ja, die Person XY, der schulde ich 1.500 Euro ist bei mir hinterlegt. Dieser politökonomische Unterschied wirkt sich dann wiederum auch technisch aus, hat technische Folgen. In welcher Art und Weise? Naja, da bei der bisherigen digitalen Bezahlung unmittelbar immer Finanzdienstleister eingebunden sind, weil das die ganze Logik des Transaktionsverkehrs überhaupt ist, kann das Ganze immer nur online stattfinden, weil ja der Finanzdienstleister mit eingebunden werden muss. Der digitale Euro soll in der Form eines Tokens vorliegen, das heißt eines nicht fälschbaren Ansammlung von Nullen und Einsen, kann als solches eben in so einem digitalen Wallet gespeichert werden, kann in einen anderen digitalen Wallet übertragen werden, auch ohne Internetzugang. Das heißt, hier kommt dieser Moment des Anonymen ins Spiel, der immer wieder angeführt wird als der Grund, warum der digitale Euro eingeführt wird, nämlich dass er anonymes Bezahlen auch im Internet möglich macht. Die Wahrheit über die Sache ist es nicht, dass es um diese Anonymität geht. Das kann man schon daran merken, dass der Staat selber gleich wieder an der Anonymität eine Seite entdeckt, die ihm überhaupt nicht passt, nämlich die Geldwäscherei. Dass er also gleich sagt, hier müssen wir technisch begrenzen, wie viel Euros eigentlich in dieser digitalen Wallet sein dürfen, weil wir es ansonsten mit einem Geldfluss zu tun haben, den wir überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Hier werden gerade verschiedene technische Lösungen diskutiert. Eine, die sich gerade abzeichnet, dass die vermutlich stattfindet, ist, es wird anonyme Wallets geben, in denen die Tokens also wirklich nicht nachvollziehbar liegen. Die werden allerdings begrenzt sein auf wahrscheinlich einen niedrigstelligen Bereich von maximal 1.000-2.000 Euro. Das sind so die Zahlen, die diskutiert werden. Und auf der anderen Seite gibt es Wallets, die unbegrenzt sind für also große Transaktionen. Da ist dann allerdings nicht die Anonymität gegeben, sondern diese Wallet ist dann gebunden an eine Person, sodass der Zahlungsverkehr nachvollziehbar ist. Hier sieht man also, obwohl technisch das möglich ist, dass so anonyme Bezahlungen stattfinden, das ist noch nicht der Grund, warum es eingeführt wird. Es gibt eine ganze Liste guter Gründe, also Rechtfertigungen dafür, warum der digitale Euro eingeführt wird. Die will ich nicht alle durchgehen, aber zumindest eine will ich vorstellen, weil sie, wie die allermeisten anderen, die man in dieser Kategorie findet, sowieso von dem VWL-Theorien übers Geld schon ziemlich bekannt sein sollte. Es gibt hier zum Beispiel von dem E-Euro-Experten Weidemann, der vor allem bei Heise schreibt, Zitat, eher, also der digitale Euro, wäre auf dem Flohmarkt oder bei Kleinanzeigengeschäften ebenso praktisch wie unter Freunden, wenn sie eine gemeinsame Unternehmung abrechnen. Ja, hier will man wirklich sagen, was hier als praktisch vorgestellt wird, das unterstellt immer schon das Privateigentum. Das soll heißen, wenn ich unterstelle, dass wir in einer Gesellschaft des Privateigentums leben, das heißt, jeder stellt für sich her, für seine Bereicherung und tritt dann den anderen Gesellschaftsmitgliedern, für die er produziert wird. Niemand stellt für sich mehr her, als er selber benötigt. Man stellt für einen gesellschaftlichen Bedarf her, für den Bedarf von anderen. Gleichzeitig soll es allerdings unterstellt sein, dass wir es mit einer Gesellschaft zu tun haben, in der die gesellschaftliche Produktion nur für die individuelle Bereicherung stattfindet. Also eine Gesellschaft des Privateigentums wird unterstellt, um so zu sagen, Mensch, da wäre es doch unglaublich nützlich, unglaublich notwendig, dass man Geld hat, in diesem Fall digitales Geld, um diesen Tausch dann auch zu vereinfachen. So kommt die VWL-Theorie daher, Geld ist, so wird es dann immer benannt, eine Vereinfachung, ansonsten müsste getauscht werden. Das Zirkuläre an dieser Erklärung ist, dass das, was das Geld ausmacht, nämlich Privateigentum zu sein, gar nichts anderes als die staatliche Gewalt und Beglaubigung, dass hier Privateigentum vorliegt, dass die Beweisführung so läuft, zu sagen, ja, das ist doch eine nützliche Erfindung, wenn eine Gesellschaft des Privateigentums unterstellt ist. Es ist keine Erklärung, sondern es ist eine zirkuläre Rechtfertigung der Sache mit sich selbst. Anders ausgedrückt, es wird schon so sein, dass eine Gesellschaft der Privateigentümer ohne Geld nicht funktioniert. Da ist Geld nicht nur praktisch, sondern da ist das Geld praktisch notwendig, weil es eben nicht Hilfsmittel, sondern letztgültiger Zweck der Produktion in dieser Gesellschaft ist. In einer Gesellschaft der Privateigentümer geht es um gar nichts anderes als die Bereicherung um die Geldmacherei, gar nicht um das konkrete Produkt, was man herstellt, sondern den Zugriff auf allen anderen Reichtum, den man sich durch die Herstellung einer beliebigen Ware selber aneignet. Insofern, und das ist an dieser Stelle mal wichtig, ist auch der digitale Euro und sein Witz nicht einfach darin zu suchen, dass da irgendetwas erleichtert wird. Die Europäische Zentralbank selber gibt 3 Gründe an, warum sie das Geld entwickelt hat. Widmen wir uns diesen doch in aller gebührenden Kürze. Der erste Grund, den man auf der Internetseite der EZB findet, warum der digitale Euro schwer notwendig ist, besteht in dem wunderbaren Satz, Geld entwickelt sich weiter. Das ist eine Lüge, mit der die EZB ihre geldpolitischen Ambitionen einfach als sowas wie eine intrinsische Notwendigkeit moderner Währung überhaupt behauptet und damit eigentlich als sowas wie eine naturnotwendige, evolutionäre neue Stufe der Währung, was eigentlich gar nichts anderes ist als die monetärpolitischen Ambitionen der EZB selbst. Anders ausgedrückt, hier begegnet uns mal wieder eine Variante des Scheinsubjekts der Digitalisierung, wo die Motivation der EZB, deren politisches Interesse überhaupt nicht mehr vorkommt, sondern umgekehrt die Technik selbst, in dem Fall die Währungen vorgestellt werden als etwas mit einem eigenen Interesse, einem eigenen Entwicklungsstadium, dem man gerecht werden muss und deswegen genötigt ist, dem Nachvollzug dieser technischen Notwendigkeit nachzusteigen. Auf diese Lüge von der eigenen Entwicklung des Geldes, auf die man nur reagiert, folgt gleich die nächste. Das Leben leichter machen wird angeführt als ein Grund für den digitalen Euro. Man denke ja wieder an das Hilfsmittel Geld. Aber man muss sich mal klar machen, dass das nicht die praktische Erfahrung ist von den Gesellschaftsmitgliedern dieser feinen Gesellschaft, in der alle von Geld praktisch abhängig gemacht sind und gleichzeitig ja die Erfahrung haben, zumindest mal, wenn sie zu der Klasse gehören, die ständig den Reichtum für andere herstellt, dass ihnen es an dem Geld doch immer schwer mangelt. Dass Geld das Leben leichter macht, gilt doch also nur dann und insofern, wenn man genug davon hat. Die praktische Erfahrung, wenn man mit seinem Leben aufs Geld angewiesen ist, ist wohl kaum die, dass Geld das Leben einfacher macht, zumindest wenn man nur die Seite kennt, dass man abhängig vom Geld gemacht ist, aber das Problem hat, dass man es nicht hat. Der letzte Schritt der EZB ist dann die Stärkung der Heimat des Euros durch seine digitale Variante. Zitat aus dem Papier, ein stärkeres Europa. Das ist mal eine imperialistische Wendung. Jetzt kann man dann lesen, ein digitaler Euro würde den Euroraum stärken und die strategische Autonomie und geldpolitische Souveränität Europas unterstützen. So würde er zur Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit unseres Zahlungsverkehrslandschaft gegenüber Zahlungsdienstleistern aus dem nicht-europäischen Ausland beitragen. Was steht hier geschrieben? Es ist so, das konstatiert die EZB, dass Europa darunter leidet, dass die ganze Zirkulationssphäre im Internet immer mehr, vor allem von amerikanischen Finanzdienstleistern abhängt. Man denke daran, jeder überlege mal, wie oft er mit PayPal irgendwo bezahlt. Das will die EU nicht länger auf sich sitzen lassen. Diese Sorte neuralgische also für die staatliche Souveränität ziemlich entscheidende Infrastruktur, nämlich die Art und Weise, wie die Bürger bezahlen, die soll nicht an ausländischem Kapital hängen. Aber mehr noch, es geht hier nicht nur um das defensive Projekt, nicht abhängig zu sein von US-amerikanischem Kapital, sondern natürlich umgekehrt um die Möglichkeit, mit dem digitalen Euro es zu schaffen, anderswo Geschäft auf sich zu ziehen, dass der digitale Euro, also im besten Falle nicht nur hier, sondern weltweit als eine Möglichkeit bei kostenneutral, weil auch Überweisungen ins Ausland zum Beispiel dann nichts kosten, dass der überall benutzt wird, um mit ihm ein Geschäft zu machen, damit der Euro also ein Stück weiter seine Bewegung hin zum Weltgeld macht, die Konkurrenz zum Dollar damit verstärkt wird. Das ist die Ambition, die mit dem digitalen Euro verbunden wird, woran man dann auch merkt, dass die vorherigen Punkte von wegen das Leben leichter machen oder die Hilfe beim Zahlungsverkehr wirklich nach dem Moment nicht einfach nur verkehrt ist, aber man merkt, welche Ambitionen eigentlich dahinter stecken, wenn hier von Hilfe geredet wird. Eine Hilfe soll es für den Bürger dann und insofern sein, als dass es die Souveränität dieser Nation vorantreibt und das ausländische Kapital niederringt. Das ist die Sorte Hilfe, die mit dem digitalen Euro angeboten wird. Ein Beitrag zu den politökonomischen Ambitionen dieser Nation.